Fritz und Sekt. Mit Hanna und Adriana.
Hallo und herzlich willkommen
zu einer neuen Folge von Fritz und Sekt
mit Hanna und Adriana.
Und wir freuen uns wieder hier im gewohnten Umfeld zu sitzen.
Ja.
Bei immer noch warmen oder eigentlich schon wieder warmen Temperaturen.
Muss man eigentlich so sagen, ja.
Aber wie wir eben gesehen haben, wir sind noch unter 29 Grad in diesem Raum.
Dank eines Smart-Home-Devices.
Ja.
Wissen wir das so genau.
IKEA, sage ich dazu nur. Die haben neues Spielzeug für Erwachsene da.
Okay.
Für Technik-Nerds.
Für Technik-Nerds. Das wollen wir nochmal hier hervorstellen.
Ja, eigentlich komisch, dass IKEA für die andere Sache noch nichts rausgebracht hat.
Das findest du komisch? Bei einem Einrichtungshaus?
Naja, würdest du bei einem Einrichtungshaus erwarten, dass die so Smart-Home-Geräte machen?
Ja, schon eher. Also bei den anderen Geräten weiß ich ja nicht so.
Aber die verkaufen auch Nahrungsmittel.
Ja, aber das ist ja ein gesondertes Restaurant. Naja gut, und dieser Schweden-Shop halt, ja. Ja, aber das ist halt, gehört für mich irgendwie zur Küche noch irgendwie dazu. Okay, wir driften hier komplett ab.
Ja. Jetzt werden wir mal ganz ernst.
Ja, du willst mir von deiner wunderbaren Begegnung, die du diese Woche hattest, erzählen.
Ja, am Sonntag, ist es erst 2 Tage her, hatte ich einen kleinen Fan-Moment.
Wie kam's?
Ja, Tanja und Tobias ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja ein Begriff.
Mhm.
Wir haben jetzt bald was ganz Großes vor und wir waren bei denen kurz zu Besuch am Sonntag und wir kommen dann da so in den Raum rein und da saß eine Frau am Esstisch und hat irgendwie Papierkram gemacht und ja, stellt sich heraus, es war Tanjas Mama.
Ja.
Liebe Grüße gehen raus. Und dann bin ich so hin, habe ihr die Hand geschüttelt und gesagt, ja, Adriana. Und dann sie, ah! Von Spritz und Sekt, oder?
Ach, wie süß.
Ja, und da bin ich ganz kurzfristig ein paar Zentimeter größer geworden, glaube ich.
Ach, goldig. Oh, das finde ich sehr süß.
Ja, das war total süß.
Siehst du mal.
Ja, liebe Grüße.
Ich dachte tatsächlich, du hättest quasi für die andere Person einen Fan-Moment so
Nein.
gehabt. Ne? Aber das ist goldig.
Wir waren diejenigen, die Fans.
Wir haben Fangirls.
Wir haben Fangirls, ja.
Süß. Ach, schön. Das freut mich jetzt auch, muss ich sagen.
Ja. Ja, wir wollten hier noch ein bisschen erzählen. Wir sitzen hier mit neuem Laptop, mit neuer Aufnahmesoftware. Wir hoffen, das geht jetzt hier einfach alles mal gut.
Ja, das ist jetzt Testphase 1.0 und dann gucken wir mal.
Ja, Beta 2.0, wie wir gerade festgestellt haben.
Genau, richtig. Ja, und eigentlich ganz gut für unsere heutige Folge.
Mhm. Deswegen wollte ich am Anfang ein bisschen Spaß haben, weil ich glaube, wir werden uns gleich megamäßig aufregen.
Ich denke auch, ja. Ich denke, wir haben es alle irgendwie mitbekommen in den Nachrichten. Es war riesengroß. Die neue Gesundheitsreform, die auf den Weg gebracht wurde, wenn man das so sagen kann. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was das konkret bedeutet, weil es ist ja wirklich etwas, was jede und jeden von uns betrifft. Und die Bundesregierung plant ja die größte Gesundheitsreform seit Jahren, wenn man das so sagen kann. Und viele haben wahrscheinlich schon die Schlagzeilen gelesen, wie Attest schon am ersten Krankheitstag und Gesundheit wird teurer. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, was konkret dann dahinter steckt, wer da spart, wer zahlt drauf und was das auch konkret für unseren Alltag eigentlich dann bedeutet. Vielleicht zu Anfang die Frage auch an dich, Adi. Hast du dich wahrscheinlich schon auch, hast du dich schon mal krank zur Arbeit geschleppt, weil du ein schlechtes Gewissen hattest irgendwie, dass Arbeit liegen bleibt oder dann andere deine Arbeit übernehmen müssen oder aus anderen Gründen?
Also richtig, richtig krank noch nicht. Also ich war mal so ein bisschen erkältet. Oder wenn man seine Periode hat und halt mit Bauchschmerzen hingeht.
Ja.
Oder sie dann dort vor Ort kriegt.
Ich krieg
die gerne im Laufe des Vormittages und dann gehst du morgens noch so ganz beschwingt dahin und dann merkst du auf einmal so, ach jetzt.
Der vollkommen ungünstigste Zeitpunkt, den man sich aussuchen könnte.
Ja, aber ich bin im Büro vorbereitet. Ich habe da eine Wärmflasche. Oh. Ich habe da Schmerzmittel. Ich habe da Kuschelsocken.
Da sage ich vorbildlich.
Und manchmal liege ich halt zusammengerollt auf dem Schreibtischstuhl. Aber wie so eine Katze.
Aber dich da dann krank melden würdest du nicht? Oder?
Ehrlich gesagt, wenn es dann soweit ist, ist auch egal, weil wenn ich zusammengerollt auf dem Schreibtischstuhl sitze, fahre ich weder mit dem Auto nach Hause noch mit dem Fahrrad.
Ja.
Da heißt es Augen zu und durch. Und meistens dieser Zustand, das sind nur so, ich sag mal, 1 bis 2 Stunden, wo es mir so wirklich schlecht geht. Und dann hat das Ganze angefangen. Aber dann geht's mir eigentlich auch schon wieder viel besser. Okay. Meistens ist dann zum Mittag hin schon wieder okay.
Dass du es dann aushalten kannst zumindest. Mit Schmerzmedikamenten.
Nee,
und
ohne.
Ohne?
Ohne.
Echt? Kannst du das ohne?
Ich nehme eigentlich recht selten eine.
Ach krass, okay. Weil ich muss mich mittlerweile echt immer voll ballern, wenn man das so sagen kann.
Du dröhnst dich zu.
Ich dröhne mich zu, ja. Also weil ich erinnere mich, früher hat so eine 400er ausgereicht, mittlerweile sind es 800, weil ansonsten komme ich nicht durch den Tag. Und bei mir...
Das heißt, die musst du dir aber verschreiben lassen.
Nee, ich nehme dann halt 2 400er.
Ach so.
Ja, geht nicht anders. Also das ist bei mir, du hast deinen Vormittag, bei mir kommt es meistens über Nacht und dann wache ich meistens schon morgens auf und habe halt die richtig krassen Schmerzen, sodass ich auch nicht irgendwie präventiv, so sag ich jetzt mal, dann sagen kann, okay, ich habe so das Gefühl, da kommt was langsam. Nee, das kommt dann mit voller Wucht. Und dann habe ich den Salat. Und damit das dann wirklich auch relativ schnell weggeht, ich stehe ja immer so, ich sage jetzt mal 1,5 Stunden, bevor ich auf die Arbeit fahre, stehe ich auf. Und dann habe ich zumindest diese 1,5 Stunden, wo dann das besser werden kann. Aber im Idealzustand ist das halt nicht.
Nee, aber in der Zeit kann auch so eine Schmerztablette schon mal wirken.
Ja, also meistens dauert es dann ein bisschen länger, weil du halt schon diese volle Ladung an Schmerzen hast, bis die dann wieder auf einem Level ist, dass du es ertragen kannst.
Ja, bis der Körper überhaupt merkt, okay, die Schmerzen werden weniger.
Richtig, genau, das dauert. Und da sind wir ja auch schon genau bei dem Punkt. Ne? Ich meine, wir haben jetzt, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen, normale Periodenschmerzen. Es gibt ja genügend Menschen, die
weiß ich, halt ich finde auch nicht, dass das bei dir normal klingt. Wenn du jedes Mal 800 Milligramm Ibuprofen nehmen musst, finde ich, ist das nicht normal.
Ja, ich kenne es halt nicht anders. Also ich nicht anders.
Und also für uns selbst ist es halt normal.
Ich vergleiche mich halt auch mit anderen, also gerade mit Kollegen, Freundinnen, die auch Endometriose-Patientinnen sind, wo dann noch das mit Übelkeit und Erbrechen einhergeht und die sich wirklich eigentlich auf dem Badezimmer Teppich zusammenrollen und halt einfach nur versuchen, das Ganze zu überleben, so ungefähr.
Also, ja, aber finde ich ganz schwierig, also egal, Krankheiten, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen,
ja,
oder Symptome irgendwie miteinander zu vergleichen, weil nur, weil es denen noch schlechter geht als dir, geht es dir nicht besser.
Nee, das stimmt natürlich.
Dir geht's trotzdem scheiße.
Das stimmt, ja. Ja, ich würde nur behaupten, ich könnte mich in dem Zustand theoretisch noch irgendwo hinfahren versus, ich glaube, zumindest so wie ich es immer höre von besagten Freundinnen, Kolleginnen, die könnten sich nicht noch irgendwo in ein Auto setzen, um dann...
Nee, die müssten gefahren werden.
Genau, wo wir ja dann schon beim ersten Punkt wären, um sich ab dem ersten Tag dann einen Attest abzuholen.
Ja.
In einer Praxis.
Ja. Wollen wir nochmal kurz einen Schritt zurück machen?
Ja.
Wegen dem Gesetz.
Ja.
Wo befinden wir uns da jetzt gerade? Das wurde von wem vorgeschlagen? Und... gilt das jetzt ab sofort? Ist das noch in der Diskussion? Weil die Aussagen, die da so getroffen werden, da wird ja dann auf einmal gerne zurückgerudert. Und dann denkst du so, ja, was ist es denn jetzt?
Ja, also so, wir sprechen jetzt davon, dass die schwarz-rote Koalition hat das ganze Reformpaket auf den Weg gebracht. Also die hatten ja dazu auch eine Pressekonferenz einberufen. Man muss aber dazu sagen, seitdem haben natürlich HausärztInnen auch schon scharfe Kritik an diesem Reformplan geäußert. Wie das Ganze jetzt dann am Ende auch konkret umgesetzt wird und wie das auch vielleicht dann von Unternehmen, die ja sich da vielleicht auch nochmal rausnehmen können und sagen können, okay, wir wandeln das Ganze vielleicht ab oder wir machen es anders, ne? Das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber konkret sieht diese Gesundheitsreform so aus, Die Krankenkassen schreiben einfach Milliarden Verluste, so ist es halt. Und die Bevölkerung wird immer älter, es gibt mehr chronisch Kranke, Medikamente werden immer teurer und Krankenhäuser kämpfen mit Finanzierung, wenn man das Ganze mal so unterbrechen möchte. Deswegen.
Ja, weil die sind ja privatisiert.
Ja.
Die müssen ja Gewinne erwirtschaften.
Richtig. Und deshalb, glaube ich, kam diese ganze Diskussion erstmal auf, ist unser Gesundheitssystem eigentlich gut genug oder muss da was geändert werden? Wir gucken auf ja unterschiedliche Sachen. Da ist ja, sind ja unter anderem auch Facharzttermine, auf die man Ewigkeiten warten muss. Versorgungslücken etc. Ich meine, wir wissen alle, dass gerade Landärztemangel ja auch ein Thema ist und ich kann davon mittlerweile auch ein Liedchen singen. Einen Arzt zu finden auf dem Land ist wirklich nicht ganz so einfach, weil viele sagen, okay, wir nehmen nur noch die Leute aus unserem Ort oder du musst auch jemanden mal finden, der dich überhaupt noch aufnimmt, der sagt, okay, rufen Sie in einem halben Jahr nochmal an und gucken dann, ob wir vielleicht irgendwie freie Plätze nochmal für Sie haben.
Naja, obwohl du da jetzt halt hingezogen bist. Was,
richtig.
Was willst du machen?
Ja, ich fahre zu meiner Hausärztin immer eine Dreiviertelstunde, weil ich keine andere bislang gefunden habe, die noch Patienten aufnimmt in unserem direkten Umfeld. Heißt, ich bin mit meiner alten Hausärztin noch hier in Bad Homburg.
Und in Bad Homburg, in Bad Homburg sogar.
Ja.
Und nicht mal in Frankfurt.
Nee, ich hatte schon damals in Frankfurt mir niemanden neuen gesucht, weil ich dann immer dachte, okay, damals war es dann auch irgendwie nicht so die Regelmäßigkeit, dass ich zur Ärztin musste. Und Frankfurt, Bad Homburg ist halt auch nochmal eine andere Hausecke, da fahre ich 25 Minuten, das ist zwar auch nicht geil, aber das kriegt man noch irgendwie hin. Jetzt mit einer Dreiviertelstunde muss ich sagen, es ist ein richtiger Pain, habe ich im Winter gemerkt, als ich Hochfieber hatte und es mir richtig kacke ging, da eine Dreiviertelstunde im Auto sich hinzusetzen und dann nochmal vor Ort in der Praxis zu warten, ja, wobei das teilweise sogar so war, dass ich draußen warten musste, wegen
Corona oder etc. irgendwelchen anderen Viren.
Genau, richtig,
ja,
heißt
schön.
Es muss draußen, ich habe letztes Jahr oder war es Anfang diesen Jahres, habe ich im Schnee draußen eine halbe Stunde gewartet mit Fieber, weil halt drinnen, es hieß alles, was mit Erkältung, mit Norovirus, generell Magen-Darm-Geschichten und was weiß ich nicht, alles Fieber, musste draußen warten. Und das ist halt auch irgendwie nicht geil. Aber gut, naja.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist halt kurz abgeschwiffen, aber ja.
Aber an dem Beispiel kann man ja schon sehr viel aufzeigen.
Ja.
Nämlich, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt einen Arzt in der näheren Umgebung zu haben. Dass es in vielen Situationen nicht hilfreich ist, wenn man in eine Arztpraxis fahren muss.
Ja.
Dass man vor Ort weiteren Krankheiten ausgesetzt ist. Daran können wir uns ja erstmal entlang hangeln.
Ja, und es ist ja noch nicht mal nur, dass jetzt quasi durch diese Reform dieses Attest ab dem ersten Tag notwendig wird, sondern die telefonischen Krankschreibungen werden ja abgeschafft.
Aber wir haben doch unseren werten Bundeskanzler gehört. Ja. Du musst zwar eine Krankschreibung ab dem ersten Tag einreichen, aber du musst nicht unbedingt in eine Arztpraxis fahren. Aber du darfst es auch nicht telefonisch machen. Wahrscheinlich möchte er das einfach per Fax oder so.
Ganz oldschool.
Ganz oldschool.
Ja.
Man muss jetzt aber dazu sagen, dass selbst wenn das jetzt kommt, ab 1.1. oder so zum Beispiel, dass das für dich sich erstmal nicht ändert, wenn das zum Beispiel in deinem Arbeitsvertrag anders geregelt ist.
Richtig, genau.
Das heißt, wenn die Unternehmen sagen, uns reicht das weiterhin ab dem dritten Tag und wenn die Unternehmen klug sind, dann lassen sie das auch dabei. Dann ändert sich für dich nichts.
Nee, es sei denn natürlich diese telefonische Krankschreibung, das ist ja unabhängig dann vom Unternehmen. Ne? Da denke ich mir halt auch, also ich hab mich ein bisschen so auf Instagram, bin ich mal in diese Bubble eingetaucht. Ne?
Ja, wer nicht aktuell.
Das ist so krass. Also es ist ja nicht nur, dass natürlich sich Privatpersonen darüber beschweren, ne, sondern auch diverse Hausärztinnen, Hausärzte. Aber es gab dieses Beispiel von einer Mutter, die gesagt hat, ich habe zwei Kinder. Das eine Kind ist kindkrank zu Hause und muss dann quasi zum Arzt geschleppt werden.
Ja,
dann habe ich aber noch das andere Kind, was quasi nicht in der Kita ist, ja, was ich dann mitschleppen muss zum Arzt.
Ja, ja. Viel Spaß.
Viel Spaß, ja. Die, dann holt sie sich eventuell selber noch was, ja. Dann holt sich das zweite Kind eventuell noch was, ja, weil du da halt mit Patienten sitzt, die Magen-Darm haben, die Gott weiß was haben.
Die Wimpern.
Genau, richtig. Und dann steckst du die komplette Familie an.
Ja.
Was im Umkehrschluss bedeutet, du bist viel länger krank wahrscheinlich, weil du natürlich für ersetzt alles dann bekommst. Mhm. Ja. Wo ich mir so denke, ja, also es ist schön, dass Herr Merz sagt, und das ist jetzt ein Zitat, wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil durch lange Abwesenheiten in Unternehmen nicht mehr leisten. Diese Abwesenheiten werden aber nur länger, ja, wenn du darauf bestehst, dass die Leute in die Praxen kommen. Mhm. Und jetzt nimm mal eine Hochzeit von Winter zum Beispiel, wo halt jeder zweite irgendwie krank ist, ja. Wie soll das denn funktionieren?
Ja, mal ganz davon abgesehen, dass die Arztpraxen eh schon total überlastet sind.
Ja.
Also ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie krank schreiben lassen. Weil ich noch nie länger krank war als, also jetzt in meiner Zeit als Festangestellte. Ich habe mich mal 2 Tage krank gemeldet. Immerhin. Das ist 2,5 Jahre her. Da hatte ich Corona im Dezember. Auch auf der Firma Weihnachtsfeier geholt. Von daher hat es auch ganz gut gepasst.
Schön, ja.
Da war ich Mittwoch, das war nämlich genau die Zeit, als die telefonische Krankschreibung wieder abgeschafft wurde.
Ah, okay.
Die gab es ja während Corona. Dann ist das ausgelaufen.
Ja.
Und irgendwann im Dezember wurde das wieder eingeführt. Und ich war irgendwie an dem Mittwoch, Donnerstag krank, bevor das wieder eingeführt wurde, an dem Montag.
Ah.
So, und dann war ich Mittwoch, Donnerstag, das ging dienstags mittags los. Und Donnerstagabend war ich schon wieder so, ja, also es war schon richtig heftig, was ich hatte. Aber ich war so, ja, okay, eigentlich so richtig fit bin ich jetzt noch nicht, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, morgen früh Homeoffice zu machen.
Mhm.
Mach vielleicht nur 6 Stunden und hole nächste Woche die 2 anderen Stunden nach.
Ja.
Oder schlepp mich jetzt für diesen einen Tag in die Arztpraxis, um mich für diesen einen Tag krankschreiben zu lassen. Da hatte ich gar keinen Bock drauf.
Ja.
Also habe ich entspannt Homeoffice gemacht an diesem Tag.
Also ich bewundere dein Immunsystem, muss ich sagen.
Ich
das
auch.
Das ist schon hart. Also das ist schon krass.
Ich auch. Dementsprechend, ich habe mich noch nie krank schreiben lassen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich bin auch schon immer überfordert. Also ich war in diesem Moment überfordert, als ich mich mal krank melden musste, weil ich so war, wie macht man das überhaupt bei uns auf der Arbeit?
Geil. Geil. Ey, wirklich herrlich.
Ich musste nachgucken. Aber ich denke mir so, wenn ich als Arzt da jemanden in die Arztpraxis bekomme, am Dienstag, sage ich mal.
Ja.
Und der hat nicht so einen Billo-Büro-Job wie wir jetzt, sondern irgendwas anderes. Oder selbst einen Billo-Büro-Job. Ist ja auch anstrengend. Den schreibe ich doch locker für den Rest der Woche krank, oder?
Eben, genau, das ist es nämlich.
Der ist doch nicht nur die 2 Tage Dienstag, Mittwoch dann zu Hause, sondern der ist doch dann auch Donnerstag, Freitag zu Hause.
Richtig, und da wären wir genau wieder bei dem Arbeitsauslastung so ungefähr. Ne?
Ja.
Also du wirst, ich würde es auch genauso wie du sehen, du wirst mehr Krankheitstage haben.
Mhm.
Apropos Krankheitstage, das ist ja noch das Allerbeste.
Oh, die, jetzt haust du
die
aus, aber
DAK hat eine Studie rausgebracht.
Mhm.
Wer denn die meisten Fehltage hat in Deutschland?
Das sind die Ü-60-Jährigen.
Nee, es sind nicht wir normale Arbeitnehmer. Es ist Bundesrat und Bundestag, die jeweils 10 Fehltage mehr haben als der Rest der Deutschen. Die haben, ich glaube, es waren 24 beziehungsweise 25 Fehltage, während die normalen, ich sage jetzt an normalen Anführungszeichen, nur knapp 15 haben. Da besteht für mich das größte Problem an sich, ja. Fangt doch einfach mal bei denen da oben an, ja, bevor du irgendwas auf alle anderen irgendwie abwälzt, ja. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir das überlege und du redest von, ja, Arbeits- beziehungsweise Wettbewerbsnachteil, ja, Fang mal bei euch da oben Bundesrat, Bundestag an und dann können wir über uns reden. Ja, also
ja.
Ich suche die Studie raus. Ich habe es nämlich im Zuge dessen mir angeschaut gehabt und ich packe die nochmal genau mit rein. Aber es waren, meine ich, 24 beziehungsweise 25 Tage und der Rest hat knapp 15 Tage.
Ja,
da kriege ich ja hier meinen Puls.
Ja,
Puls. Siehst du den?
Ja, er kommt raus.
Also, ja.
Dann habe ich noch ein paar Zahlen, die ein bisschen zum Aufregen. Wobei eigentlich sind sie halt sehr traurig. Denn ein Großteil der Fehlzeiten, nämlich 40% aller Krankheitstage, die wir haben, werden gerade mal von 3% derjenigen verursacht, die sich krank melden, weil das Langzeitkrankheiten sind.
Ja.
Weil das chronisch kranke Menschen sind, die nicht arbeiten können. Und für diese 40%, die sind diese ganzen Regelungen mit ärztlichem Attest ab ersten Tag und telefonischen Krankschreiben und blablabla vollkommen irrelevant.
Ja.
Bei denen wird sich nichts verändern. Im Gegenteil, bei denen wird es eher schlimmer. Erstens, weil die noch seltener, weil die eh schon ein Problem haben, Arzttermine zu kriegen.
Ja.
Das wird schwieriger werden. Und gleichzeitig werden ja noch an anderen Stellen mit dieser Gesundheitsreform gespart, nämlich auch an Therapieplätzen zum Beispiel.
Ja.
Und viele dieser Langzeitkranken sind eben auch psychisch krank.
Mhm, richtig, ja.
Und denen wird es noch schlechter gehen.
Ja, zumal bei den Psychotherapeuten ja jetzt auch massivste Einsparungen gekommen sind. Ich habe mich mit einer Psychotherapeutin lustigerweise unterhalten, die mir auch gesagt hat, sie wird jetzt versuchen, sich ein zweites Standbein zu suchen, weil sie teilweise ihre Nachmittagstermine nicht mehr anbieten kann, weil sie das von den Kosten her nicht tragen können. Und dann muss man sich überlegen, da habe ich mich auch wahnsinnig drüber aufgeregt, es geht nicht jetzt um, es geht um Patientinnen und Patienten, die suizidgefährdet sind, die Essstörungen haben, die bipolar sind, die schizophren sind. All diese haben ja jetzt schon lange Wartezeiten gehabt, um einen Therapieplatz zu bekommen. Wenn wir jetzt an dieser Stelle Einsparungen machen, ja, dann werden die noch schneller oder noch langsamer bedient. Und im Umkehrschluss, das meinte sie auch, gibt es höhere Raten an Suiziden, an Menschen, die halt sterben, weil sie zum Beispiel ihre Essstörung nicht behandelt bekommen, nicht in den Griff bekommen.
Ja.
Da macht der Körper irgendwann auch einen Shutdown. Und das alles ist eine ganze Spirale oder ein ganzer Rattenschwanz ja eher, der da dran hängt an diesen Kürzungen.
Ja.
Und den man vielleicht am Anfang gar nicht erstmal so visualisiert. Aber das sind einfach Fakten, ja. Das wird von den Zahlen her, und wir wissen ja jetzt schon, die Zahl an Menschen, die eine Psychotherapie oder eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen, steigt exponentiell immer weiter an, ja. Wir sind nun mal eine Gesellschaft, die sehr schnelllebig ist und das bringt halt viele Sachen auch noch mit sich. Und da dann zu sparen, da frage ich mich wirklich, da schneidest du dir echt ins eigene Fleisch, weil das wird sich an anderer Stelle, wird sich das bemerkbar machen.
Ja, man muss ganz klar sagen, dass das Menschenleben kostet.
Ja, richtig. Ja, bin ich voll bei dir. Und das sind ja jetzt die harten Sachen. Wenn du dir anschaust, was Hausärzte jetzt von dieser ganzen Reform halten, die sagen halt auch, das ist eine absolute Katastrophe.
Mhm.
Nicht nur, dass die mehr Patienten und so haben, das im Umkehrschluss haben die auch mehr Bürokratie.
Ja,
und
natürlich.
Das Ganze,
du musst ja auch jeden Patienten abrechnen.
Richtig, genau.
Ja.
Und ich hatte da gesehen, ZDF heute hatte generell zu dieser ganzen Thematik einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben und die haben den Vorsitzenden des Hausärzteverbands da zitiert, der sagt, auf unsere Praxen kommt damit eine riesige Bürokratiewelle zu, die kaum zu bewältigen ist. Und die Folgen werden längere Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten sein, die wirklich unsere medizinische Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, ob das unserem Bundeskanzler wirklich alles, ob der sich das so vorher überlegt hat.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass der gar keinen Plan hat, wie so das normale Leben läuft.
Ja, nee. Also sorry, wenn ein Bundeskanzler sagt, oder? Das ist abwegig oder dass der behauptet, es sei ja nur natürlich, dass man mit Mitte 20 schon so und so viel Tausende von Euros angespart hat, ja, um sich ein schönes Polster zu machen.
Ja.
Der hat nicht selber gelebt und zwar in unserem System, was mit Studium einhergeht, mit vielleicht noch einem Volontariat oder einem Traineeship.
Ja, oder auch einer Ausbildung. Also eben. Völlig egal. Was habe ich jetzt gelesen? Dass unsere Generation, beziehungsweise die, die ein bisschen älter sind jetzt als wir, ja, die haben insgesamt 19 Jahre gespart, um sich ein Eigenheim leisten zu können. Mhm. Und das ist doppelt so lange wie jetzt die Generation unserer Eltern, die sogenannte, ja, Boomer-Generation.
Ja.
Und das, jetzt ist ein ganz anderes Thema, ist überhaupt nicht mehr Gesundheit, aber es sind aktuell, finde ich, es sind so viele Themen, über die ich mich gerade aufrege. Und das ist ja jetzt nur ein Randthema. Ich meine, von einem Eigenheim sprechen ist ja eh voll der Luxus für, ja, die meisten. Aber auch das dann, du bist also mal mindestens 40, bevor das für die meisten in Frage kommt. Das heißt, du hast aber auch nur noch irgendwie 25 bis 30 Jahre Zeit, das abzuzahlen.
Richtig, ja.
Und hast gleichzeitig Immobilienpreise, die in die Höhe geschossen sind.
Richtig, ja.
Und auch das schlägt, wir können den Bogen spannen.
Ja.
Das schlägt halt auch wieder auf die Psyche zum Beispiel nieder, weil du dich krass, ja, verschuldest. Oder dein Traum vom Eigenheim halt gar nicht irgendwie in Erfüllung gehen kann überhaupt.
Ja. Ja, richtig. Und das sind diese aus den Höhen gegriffenen Aussagen, die er da tätigt, wo du dir wirklich denkst, hast du eigentlich mal als Normalo gelebt?
Nee, hat
weißt
er
du,
ja
wie
nicht.
Es halt alles funktioniert?
Hat er ja nicht. Das, ja, ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Wobei ich mich auch, also man muss ja sagen, die CDU macht ja jetzt gerade CDU-Dinge.
Ja.
Wir sind vielleicht auch einfach verwöhnt, weil die CDU unter Merkel ein bisschen anders lief.
Das ist richtig, ja.
War jetzt auch nicht meine die Kanzlerin für mich, aber das war schon anders.
Ja.
Jetzt macht die CDU halt CDU-Dinge.
Ja.
Aber da gibt's ja sogar noch einen Koalitionspartner, SPD, falls du nicht weißt, weil von diesem Koalitionspartner hört man gar nichts.
Sind ein bisschen in Versenkung verschwunden.
Und wie das wirklich von denen mitgetragen werden kann, das verstehe ich noch viel weniger.
Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Muss ich sagen, das verstehe ich noch viel weniger, weil wenn man sich anschaut, so wofür die SPD eigentlich stehen sollte, wo sie geschichtlich herkommt als Arbeiterpartei, als Partei, die sich für den Schutz der Arbeiter und so eingesetzt hat.
Ja.
Das finde ich fast noch krasser.
Ja.
Weil ich muss sagen, von Friedrich Merz, es überrascht mich ja nicht.
Nee.
Es ist total zum Aufregen. Zwischendrin ist auch sehr unterhaltsam. Wenn er sagt, ihr braucht ihr müsst nicht zum Arzt, um euch krank schreiben zu lassen, aber das Telefon nehme ich euch weg.
Ja.
Das ist ja irgendwie unterhaltsam, wenn es nicht so traurig wäre. Aber was macht die SPD denn da?
Die geht einfach nur mit. Also das ist halt, ja, es ist wirklich schwierig. Also und ich finde, ja, natürlich, also es gibt Zahlen, nach dem Gesundheitsministerium sollen halt durch diese ganzen Reformen knapp 1,6 Milliarden Euro eingespart werden. Was aber das alles dann für die Bevölkerung bedeutet, und wir sprechen davon, gerade eine telefonische Krankmeldung macht ungefähr 37% der Krankmeldungen aus. So.
Also ist eh nicht viel. Also ein Drittel.
Ja, okay. Aber wir reden hier über 40 Millionen Leute. So, ne? Im Endeffekt, klar, und wenn du dir überlegst, was dann an Massen einfach nochmal, und ich meine,
wie kommst du auf 40 Millionen?
Gab's eine Statistik, ich suche sie dir nochmal raus. Ich habe diese Zahl im Kopf, 37%, und von diesen 37% dann nochmal, ich suche es raus.
Aber wir haben doch locker nur 40 Millionen Arbeitnehmer.
Ich such's dir raus.
Okay.
Ich habe 40 Millionen im Kopf. Ich hab's auf Instagram hatte ich das gesehen, Statistiken, die das dann. Ich such's raus, bevor ich hier irgendeinen Unsinn labere, aber ich such's dir raus. Es sind auf jeden Fall 37% von den Krankmeldungen sind telefonische Krankmeldungen.
Ja.
Genau. Und wenn man sich dann überlegt, diese Patientenflut, die dann persönlich in die Praxis kommen soll.
Holla die Waldfee, sage ich dazu.
Also meine Ärztin hat original eine Stunde Akutsprechstunde am Tag, ja. Von 11 bis 12. Wie willst du nur da dann die ganzen Patienten reinkriegen?
Guck mal, wenn du das dann noch überlegst, also keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber ich muss mich spätestens um 10 Uhr krank gemeldet haben auf der Arbeit.
Bei uns ist es früher. Also bei uns heißt es eigentlich, unsere Frühdienst beginnt ab 7 Uhr und eigentlich um 7 Uhr musst du dich krank melden.
Ja, das ist ja voll krass.
Ja.
Das ist wirklich krass. Ja. Das heißt, um 6 Uhr morgens schon mal checken, ob es einem gut geht.
So ungefähr, ja, genau. Damit wir halt auch dementsprechend umplanen können halt, ne? Aber das ist, es ist komplett wild, muss man sagen. Und ja, natürlich, das ist eine Riesensumme, über die wir da sprechen, die vom Gesundheitsministerium da angepriesen wurde. Aber,
die zahlt halt jemand anderes.
Ja.
Die zahlt halt, also die zahlen die Leute dann halt nochmal obendrauf. Neben den eh schon krassen Beitragssätzen.
Ja.
Was übrigens auch angepasst werden soll, dass die Krankenkasse dich nicht mehr darüber informieren muss, wenn sie die Zusatzbeiträge erhöht.
Ach, ja, siehst du mal.
Ja, diese Gesundheitsreform, das sind diese Dinge, die großen Dinge, über die wir uns aufregen, weil sie ganz offensichtlich Blödsinn sind.
Ja.
Aber mit dieser Gesundheitsreform kommen ja noch ganz andere Dinge. Nämlich unter anderem, dass deine Krankenkasse dich nicht mehr darüber informieren muss, wenn sie den Zusatzbeitrag anhebt.
Ah, das ist ja schön.
Das heißt, du schaust dann am Ende des Monats auf deinen Gehaltszettel und merkst...
Und denkst dir so,
komisch,
da fehlt aber irgendwie was.
Bisschen weniger geworden.
Gott.
Und ich muss sagen, das erinnert mich halt so krass an Amerika mit Trump, weil das ist ja ganz klar Strategie, solche Hammer rauszuholen, wo jeder drüber diskutiert und sagt, was ist das denn für ein Scheiß und das kann doch gar nicht sein. Und so ganz nebenbei werden halt noch andere Dinge damit beschlossen, über die man sich noch viel mehr aufregen sollte eigentlich. Ja. Weil wie gesagt, diese Krankschreibung am ersten Tag und so weiter, das interessiert dich nicht, wenn du zum Beispiel gerade einen festen Arbeitsvertrag hast, in dem das anders geregelt ist.
Richtig,
Dann kannst du drüber lachen und sagen, naja, okay, dann ist das anscheinend eine, muss ich beim nächsten Job halt drauf achten.
Nur in das Kleingedrückte reingucken.
Genau. Aber über sowas, dass die Krankenkasse das einfach erhöhen kann, ohne dir Bescheid zu sagen, finde ich viel krasser.
Ja, das finde ich auch krass. Also, dass du dann vor vollendete Tatsachen gestellt wirst und es heißt, naja gut, dann hast du halt am Ende des Monats weniger und viel Spaß beim drauf achten, ob du dann quasi jetzt dann die Euros mehr hast oder ob du die weniger auf dem Konto hast, ne?
Und wie viele Menschen wirklich auf jeden Euro angewiesen sind.
Ja.
Aber das können die sich eh nicht vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt. Da ist jeder Euro im Monat verplant.
Ja, das ist richtig, ja.
Und da tut jede Kürzung irgendwo weh.
Ja, also ich sag das jetzt auch schon. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt weiter erhöht wird, das tut mir auch weh. Gerade mit jetzt, wo die der Tankrabatt wieder weggefallen ist, das war ja auch das.
Das war ja eh auch so ein Quatsch. Ach, der nächste Quatsch.
Der nächste Quatsch. Und zumal, also ganz ehrlich, das waren jetzt 2 Monate, glaube ich, gewesen und pünktlichst zum Beginn der Ferien.
Ja, komisch, gell?
Wird das wieder aufgehoben, wo du dir so denkst, alles klar. Mhm. Also Kalkül. On point, würde ich mal sagen, ne? Und ich habe mich da jetzt auch schon drüber aufgeregt. Und ich meine, ganz ehrlich, ja, wir haben beide, glaube ich, ganz gute Jobs, so, ne? Aber nichtsdestotrotz guckst du ja aufs Geld. Also ganz ehrlich, das ist sowohl beim Einkaufen als auch, okay, ich checke halt, welche Tankstelle momentan vielleicht dann, wo ich mir noch 3-4 Cent pro Liter sparen kann.
Ja, also mein Auto meckert seit Sonntag, es wird noch einen Moment warten müssen. Ich habe gerade keine Lust zu tanken.
Nee, es macht doch wirklich keinen Spaß. Wir haben, als wir jetzt aus Holland zurückgefahren sind am Wochenende, mussten wir leider auch dann mal an der Tankstelle halten auf dem Weg. So, dreimal darfst du raten.
Habt ihr an der Autobahn getankt? Ja, bist du bestimmt wieder bei 2,20, oder?
Schön wär's.
2,36.
Schön wär's.
Was?
2,63 Euro hat der Liter gekostet. Super. 2,63 Euro.
Habt ihr geguckt, ob es sich gelohnt hätte, von der Autobahn runterzufahren?
Gab's da nicht. Und es war dann quasi schon so, dass ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn man dann doch noch in den Stau kommt. Ja. Dann tanke ich lieber schon bei, ich sag jetzt mal, 120, 130 Kilometer, die ich zwar noch fahren könnte, aber ja, weißt ja nicht, wenn du dann im Stau länger stehst, ne, geht es schnell runter. Ja, war dann erstmal keine angesagt. Und deswegen 2,63
Euro. 2,63 Euro. Mhm. Wie viel passt in dein Auto so rein?
Also wenn ich voll tanke, ich kann ja jetzt nicht die Liter sagen, ich zahle, glaube ich, momentan, wenn ich voll tanke, knapp 80 Euro. Und ich habe zur Hälfte voll getankt. Zur Hälfte? Ah, noch nicht mal ganz. Ich
dann hatte ja auch noch diese 120.
Nee. Also, aber ich habe, glaube ich, dann an der Tanke am Ende knapp 50 Euro, 45 Euro, glaube ich, sowas habe ich gelassen. Okay. Dafür, dass der Tank nicht voll, also nur halb voll. Und dann muss man ja sagen, ich hatte ja noch 120 130 Kilometer, die ich hätte fahren können. Mhm. Also es war noch nicht mal halber Tank, sondern vielleicht...
Brauchst du mathematische Unterstützung?
Ja, von der Hälfte vielleicht dann drei Viertel, so ungefähr, die ich voll getankt habe.
Ja, das wären dann 3/8.
Ja. Ich sag einfach mal ja.
Ja. Ah, ich weiß schon, dass wir zwischendrin immer noch lachen, weil ich glaube, das ist auch die beste Strategie dabei, weil Wein bringt ja auch nichts.
Wein, nee. Ich hab gerade überlegt, hast du weinen oder Wein gesagt? Würde beides nichts bringen. Der Wein macht's vielleicht ein bisschen entspannter, darüber zu lachen. Keine Ahnung.
Ja. Nee, ich will Alkohol jetzt nicht verherrlichen. Nee. Aber manchmal freut man sich über ein Glas Wein.
Ja.
Und das kann man dann auch einfach genießen.
Das denke ich auch. Also, ja, es ist einfach ein Graus, muss man sagen, was da momentan fabriziert wird. Ich glaube, die Leidtragenden am Ende sind so wir, wo wir, als auch halt dann die Hausärztinnen und Hausärzte, weil die werden, ich weiß nicht.
Die werden halt selbst ins Burnout getrieben.
Richtig, ja.
Die werden halt selbst zu Patienten.
Und dann kannst du noch nicht mal eigentlich die Praxis schließen, weil es sind ja zu viele Patienten, die irgendwie dich brauchen, ne?
Ja gut, aber irgendwann bist du an dem Punkt, wo du schließt und dann ist vorbei.
Ja. Und dann fragt man sich halt auch noch, es ist ja, ich meine, es sind ja wirklich nicht mehr so viele, die sagen, ich möchte eine eigene Praxis haben, weil du gerade nicht auf dem Land. Du machst es denen ja nicht attraktiver dadurch.
Nein,
dass
überhaupt
du sagst,
nicht.
Okay, wir machen den Workload noch mal größer.
Ja, und du kriegst noch weniger Geld für deine Arbeit.
Richtig.
Sodass es sich teilweise nicht mal lohnt, nachmittags aufzuhaben.
Nee.
Sondern du dir lieber noch eine Nebenbeschäftigung suchst.
Richtig, ja. Und genau, also ich meine, überleg dir mal, Psychotherapeuten ein zweites Standbein, weil du dir nicht mehr das so quasi leisten kannst, ne? Also
das ist so verrückt.
Da werden 1.000 Euro einfach mal so gestrichen, weißt du, so.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, vielleicht muss man doch irgendwie auf ein zweites Standbein zurückgreifen, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Da machst
und,
du
und da fährst du irgendwie 10 Jahre Ausbildung hinter dir oder richtig, sogar noch mehr.
Ja. Und also vor diesem Hintergrund, du hilfst Menschen, ja, du hilfst Menschen. Da dann so krass den roten Stift anzusetzen, ja, fehlen mir einfach auch die Worte. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll.
Ja, man hat einfach keine, ja, man weiß nicht mehr, was man dazu sagen soll, genau.
Nee.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über das Gesundheitswesen gesprochen. Was ich auch krass finde, ist ja wirklich aktuell, jede Woche kommt auch wieder eine neue Schlagzeile rein, die wirklich ein Schlag ins Gesicht ist für Familien, gerne nochmal eins obendrauf für Alleinerziehende oder potenziell zukünftige Familien, die sich das vielleicht gerade überlegen, wie jetzt die Debatten ums Elterngeld und so weiter.
Das ist sowieso. Also
was so pseudomäßig angehoben wird, aber gleichzeitig halt auch verkürzt, weil du es nicht mehr so lange beziehen kannst.
Richtig. Was, ich glaube, es waren von 12 auf 9 Monate irgendwie sowas, ne? War es doch jetzt reduziert worden?
Kann ja, wenn du den vollen Beitrag bekommen möchtest, ja genau.
Ja.
Und Elternzeit wird runter von 14 auf 12. Und das einzig Gute ist eigentlich, dass Väter auch in Elterngeldzeit gehen müssen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also, dass beide Elternteile in Elternzeit gehen müssen, um alles ausreizen zu können. Ja, sodass am Schluss auch wieder weniger rausfällt. Und das sind dann auch so Reformen, die wollen das irgendwie noch so zum 1.1. dann durchbringen, wo ich mir denke, so, jetzt gerade sind Leute schwanger.
Ja.
Geplant, gewollt. Die haben sich ein finanzielles Polster aufgebaut, um diese schwierige Zeit eh schon zu überstehen. Jetzt zerschießt den gerade jede Planung.
Ja, und man muss ja dazu sagen, ist ja jetzt auch noch nicht ganz, ganz allzu lange her, dass wir einfach die niedrigste Geburtenrate haben seit dem ersten Nachkriegsjahr. Und dann muss man sich überlegen, ja, warum? Also ganz ehrlich, du machst es gerade nicht attraktiver für Menschen in Deutschland, Kinder zu gebären.
Überhaupt nicht.
Wenn du denen alles streichst. Also ich meine, man muss ja auch überlegen, das Kindergeld existiert seit, was waren es, glaube ich, die 1970er Jahre. Und es ist seitdem nicht ein einziges Mal angehoben worden.
Das Kindergeld?
Kindergeld, ja.
Es wird auch regelmäßig um so ein paar Euro angehoben.
Was ist das Elterngeld? Ich bin gerade verwirrt.
Vielleicht das Elterngeld gibt es seit 2007.
Nee, das meine ich nicht.
Und das ist noch nie angehoben worden, die Höchstgrenze.
Ja.
Die liegt seit 20 Jahren bei 1.800 Euro, was damals ordentlich viel Geld war. Aber inflationsbereinigt, wenn du dir halt anschaust, wie alle anderen Sozialleistungen regelmäßig erhöht wurden, allen voran die Diäten der Politiker, weil man das nicht als Sozialleistung zählen möchte.
Ja.
Ist es halt mittlerweile ein Witz.
Ist es auch.
So.
Ich muss mal kurz nebenher gucken, welches Geld seit 1970, glaube ich, nicht mehr angehoben wurde.
Das würde mich jetzt auch interessieren. Ja.
Welches war denn das nochmal? Gesetzlicher Mindestlohn? Nee, Bürgergeld ist es auch nicht. Das meine ich alles nicht. Es ging eigentlich um, ich meine, es waren Kinder.
Also das Kindergeld wird ja regelmäßig um so richtig nette 3 bis 5 Euro angehoben, was lachhaft ist.
Ja, also gerade in Bezug auf Inflationsrate etc., alles wird teurer.
Ja, ja. Ich verstehe schon, dass man nicht unbegrenzt Geld da verteilen kann. Ich wollte kurz rauswerfen sagen, aber das stimmt ja nicht. Es ist investiertes Geld.
Es ist investiert, ja.
Ja. Ah, und da können wir ein kurzes Gedankenexperiment machen. Oder ein schönes.
Ja.
Vielleicht Richtung, weil eigentlich, wir reden die ganze Zeit über so Dinge, über die wir uns aufregen. Das ist so traurig. Das ist traurig. Gespräch hatten wir gestern im Büro. Morgens beim Kaffee trinken, gell? Da kommen die besten Gespräche auf. Und da meinte ein Kollege, wir haben auch darüber diskutiert, mit Krankheitstagen und so, haben es ein bisschen drüber lustig gemacht. Und dann ging es darum, dass Deutschland eh nur noch Mittelmaß ist.
Mhm.
Egal in welcher Hinsicht wir uns Deutschland angucken. Ursprünglich kamen wir vom Fußball, dann irgendwie zum Tennis am Wochenende. Und dann war es irgendwie sehr allgemein. Naja, Deutschland ist eh nur noch Mittelmaß. Und wie man sich eigentlich an solchen Dingen wie Krankheitstage als Wirtschaftsleistungsindikator nehmen, wie man sich daran überhaupt aufhalten kann. Denn das einzig wichtige Gut, so war die Hypothese, die, also was wir liefern können in die Welt, das sind nicht Rohstoffe, die haben wir nicht. An Braunkohle sind viele Länder nicht mehr interessiert, weil wir setzen auf erneuerbare Energien, auf nachhaltigere Varianten. Es sind nicht mehr unsere Autos, weil auch da haben wir den Zug verpasst. Kleines Wortspiel. Sondern das, worauf wir vielleicht setzen sollten, und den Gedanken finde ich sehr schön und diese Welt würde ich mir gerne ausmalen, das ist unsere Bildung und dass wir unsere Leute, sprich unsere Kinder, unsere Jugendliche, unsere jungen Erwachsenen einfach richtig gut ausbilden und so ein Fach, ein Kompetenzzentrum bilden in Europa, in der Welt. Und wie geil das eigentlich wäre.
Ja.
Und dann siehst du halt, wo überall gespart wird. Und es wird vor allen Dingen an Kindern gespart. An Bildung sowieso und jetzt mit diesen ganzen neuen Reformen, vor allem an Kindern. Und dann wundert sich jeder, dass keine Kinder nachkommen und dass die Kinder, die wir haben, dass es denen prinzipiell eher schlechter geht von Jahr zu Jahr. Corona hat da auch nochmal so ein, nochmal ordentlich mit dem Hammer draufgehauen.
Das stimmt, ja.
Und wie cool es wäre, wir waren früher das Land der Dichter und Denker. Diese komische, ich weiß noch, haben wir im Deutschunterricht besprochen, die Dichter und Denker.
Ja.
Die Dichter brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr, aber so die Denker, damit waren früher zwar die Philosophen gemeint, aber so richtig gut ausgebildete Leute in vielen Fachbereichen, wie cool das wäre, wenn wieder dieses Made in Germany, aber auf Leute bezogen, wenn das wieder so ein richtiges Gütesiegel wäre.
Ja, das stimmt. Aber dafür musst du halt dann auch erstmal Geld in die Hand nehmen und das halt in die richtigen Bereiche investieren.
Da musst du richtig investieren. In die Schulen, die Universitäten, dieses ganze Ausbildungs, dieses, was da hinten dran hängt, einmal reformieren. Aber wie cool das wäre, wenn Leute auf der Welt sagen, ich habe ein Jahr in Deutschland studiert. So, wie cool das wäre.
Ja, wäre schon schön. Also es wäre schön, wenn wir einen Bereich hätten, in dem wir
nicht nur Mittelmaß sind.
Ja, wo wir glänzen könnten, sagen wir es mal so.
Ja,
also,
genau.
Weil du jetzt auch gerade hier so Autoindustrie, hier VW streicht, was waren es, 100.000 Stellen?
Ja, also deutsche Ingenieurskunst, was ja noch vor, ich sag mal, 20 Jahren so hochgehalten wurde, das ist es halt nicht mehr, weil sowohl in Asien als auch zum Beispiel in Nordeuropa, da werden viel bessere Autos gebaut. Also viel effizientere, viel krassere Technik, die da drin verbaut wird. Da wurden wir eh abgehängt.
Ja, schade, aber ja, bringt's irgendwie auf den Punkt, ne? Das ist ein bisschen traurig.
Ja, ein bisschen traurig, aber ich fand die Vorstellung sehr schön und wie cool wäre es, wenn wir uns so auch auf Gesellschaft so ein bisschen darauf fokussieren würden. Auf Bildung, auf ja, so Allgemeinwissen und so und wie bereichernd das wäre. Aber das ist, ich glaube, es ist auch gar nicht gewollt. Weil kluge Menschen, die hinterfragen Dinge.
Ja.
Und das ist auch von gewissen politischen Spektren eindeutig nicht gewünscht.
Ja. Und du musst halt erstmal, wie gesagt, dafür müsstest du halt auch in die Bereiche investieren, die das Ganze dann langfristig auch prägen. Angefangen halt auch einfach damit, dass du halt vielleicht nicht der Generation, die es betrifft, alles streichst, was es irgendwie potenziell reizbar machen könnte, Kinder in die Welt zu setzen, um den Bogen dahingehend irgendwie wieder zu spannen. Weil, wenn alles teurer wird und dir dann noch Gelder gestrichen werden und du gar nicht das so noch vielleicht machen kannst, wie unsere Eltern das gehandhabt haben. Also ich erinnere mich, bei uns zu Hause, meine Mutter konnte noch zu Hause bleiben, für auch einen Teil unserer Kindheit und Jugend. Und mein Vater, da hat das Gehalt damals noch gereicht. Mittlerweile heißt es, es müssen beide arbeiten gehen, damit man sich das überhaupt leisten kann.
Wenn es überhaupt klappt. Und da haben wir von einem Haus oder so noch gar nicht gesprochen.
Nee, genau. Es geht nur darum, ein Kind in die Welt zu setzen und die Familie irgendwie dann zu ernähren, wie man das so schön früher gesagt hat, ne? Und sich dann vielleicht mal noch einen Urlaub oder sowas leisten zu können. Ja,
genau. Weil ich hasse ja auch diese Aussagen so, ja, wir sind aber auch nicht fünfmal im Jahr in Urlaub gefahren, da ging das schon. Ich denke mir so, also welche Familien fahren bitte fünfmal im Jahr in Urlaub?
Ja.
Und dann denke ich mir so, wenn beide Eltern 40 Stunden die Woche arbeiten, die Kinder dementsprechend in irgendeiner Betreuung sind, ey, da ist so ein Urlaub, aber auch notwendig.
Ja, du willst ja auch noch Familienzeit irgendwo haben.
Das ist notwendig. Und irgendwie denke ich mir so, ich gehe auch nicht 40 Stunden die Woche arbeiten und fahre dann trotzdem nicht in Urlaub.
Nee, und ich meine,
oder mach mir wenigstens mein Leben hier zu Hause schön. Ich muss ja auch keine Weltreise machen, aber weißt du, das ist so ein Geben und Leben. Ich habe nur dieses eine Leben. Ich bin nur einmal 30 Jahre, 2 Monate und 12 Tage alt. Das bin ich genau nur heute.
Ja.
Diesen Tag habe ich genau nur einmal und ich lebe doch nicht, um nur zu arbeiten und dann trotzdem noch jedem Euro hinterherzuschauen.
Ja.
Und mir zu überlegen. Und es ist ja bei mir nicht mal der Fall. Ja. Also, mir geht's echt gut. Und wenn ich auf was Lust habe, dann mache ich das einfach.
Ja.
Aber die Vorstellung, das nicht machen zu können, finde ich schon sehr hart.
Ja.
Und
du willst ja auch ein lebenswertes Leben haben, ja? Und
ja,
gerade wenn es dann darum geht, okay, Kinder, ja, nein, du willst ja nicht nur quasi dann Kinder, damit du die dann irgendwie in die Schule, in den Kindergarten und dann danach in die Betreuung schicken kannst, du willst ja auch Zeit mit denen verbringen. Wo wir wieder den Bogen spannen können zu psychischer Gesundheit oder Gesundheit im Allgemeinen, das fördert die psychische Gesundheit deines Kindes ja auch, wenn du wenn du Zeit rein investieren kannst auch, ja,
in auch dem in die Fall, Bildung übrigens.
In die Bildung auch. Und dann muss man sich das halt wirklich überlegen. Okay, kann ich das finanzieren und habe ich die Zeit dafür? Oder muss ich dann halt doch gucken, okay, gehe ich in Teilzeit? Das wiederum hat dann aber auch Effekte darauf, was du später an Rente dann bekommst. Ne? Das ist ja ein ganzer Kosmos, wo du quasi...
Rente? Rente?
Für uns sowieso nicht mehr. Aber wo du quasi von A nach B deinen Gedankenfaden weiterspinnen kannst. Ja. Also das ist halt... alles irgendwie miteinander connected.
Ja, und, ich glaube, dass das für viele junge Menschen einfach sehr überfordernd ist und sehr ungewiss und man einfach so das Gefühl hat, das reicht eh von hinten bis vorne nicht.
Ja.
Und egal, wie ich es mache, ist es eigentlich falsch und verkehrt und dann halte ich lieber die Füße still und mach gar nichts.
Ja. Und dann hast du ja noch nicht mal quasi, jetzt sind wir in unserem Kosmos, in unserem Deutschland-Kosmos drin. Mm. Da haben wir noch nicht drüber überlegt, weißt du, so, okay, was sind denn die äußerlichen Faktoren, wie Klimawandel etc., was uns alle ja auch noch betreffen wird. Ne? Also das kannst du ja, wir kommen von einem kleinen Kosmos in einen größeren Kosmos rein, aber...
Ja, können wir kurz nicht Klimaschutz oder Klimawandel, also Klimawandel können wir sagen, aber Klimaschutz ist eigentlich doofer Begriff, weil... Das, was wir mit diesen ganzen Maßnahmen ja eigentlich schützen wollen, ist unser Weiterleben auf diesem Planeten.
Das ist richtig, ja.
Dem Klima, unserem lieben Planeten Erde, ist es ja vollkommen egal, wie hoch hier die CO2-Belastung ist und ob es hier Sturmfluten gibt. Für die Natur sogar eher förderlich, weil das holt sich das alles wieder, da grünt und blüht das auf einmal.
Ja.
Da werden Städte einfach niedergemacht und dann wird da wieder ein bisschen Natur draus. Schön. Es ist halt nicht das, was wir Menschen uns so wünschen.
Ja.
Und das muss einem halt bewusst sein, wenn man über Klimaschutz spricht, über eigentlich den Schutz unserer Art.
Mhm.
Und man muss auch sagen, und den Schutz unserer Lebensweise.
Ja.
Unserer sehr privilegierten Lebensweise.
Das ist richtig, ja.
Jetzt haben wir so viel aufgeregt.
Ja, wir sind vom 100. ins 1000. gekommen, wenn man das so sagen möchte.
Aber irgendwie war es auch mal nötig. Es sind so viele Gedanken, die man da aktuell hat.
Ja.
Und so viel Redebedarf, der da eigentlich...
Das stimmt. Und du kannst damit endlos lange Diskussionen führen. Und ich glaube, im Endeffekt, wir haben so viele Spannungsfelder, wenn man das so sagen kann. Sei es jetzt die Gesundheitsreform, womit wir gestartet haben, aber es geht ja auch so um finanzielle Stabilität. Gleichzeitig wünschen wir uns natürlich eine gute und unkomplizierte Versorgung in jeglicher Hinsicht, wenn man das so sagen möchte. Und wenn man jetzt nochmal auf die Gesundheitsreform zum einen zu sprechen kommt, das ist halt einfach diese geplante Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag, ist ein gutes Beispiel dafür. Die einen sehen darin, jetzt in dem Fall unsere Regierung, mehr Fairness und weniger Missbrauch, die anderen halt mehr Bürokratie und Misstrauen, wenn man das so sagen möchte. Und entscheiden wird sein, wie die Reform am Ende konkret gesetzlich umgesetzt wird und welche Auswirkungen das dann auch in unserem Alltag halt für uns haben wird.
Ja. Von diesem uns gegenübergestellten Misstrauen haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Nee, ich glaube dafür,
das lassen wir für heute.
Glaube ich, dann gehen wir hier in ganz andere Sphären rein.
Ach, das war mal eine richtige politische Folge eigentlich. Gehen wir da ja gar nicht so tief immer rein.
Du kannst nur bestimmte Punkte anschneiden, weil ansonsten machen wir hier einen 5-Stunden-Podcast so ungefähr.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das so zum Schluss sagen. Ich meine, wir haben jetzt hier nicht jedes Detail irgendwie aufgegriffen, bei weitem nicht. Nee. Am besten informiert ihr euch nochmal tiefer und genauer. Ihr wisst, wir sind Spritz und Sekt, das ist mehr ein, zwei Freundinnen oder mit euch zusammen sitzen wir zusammen und diskutieren über all die Themen, die uns gerade beschäftigen. Und auch wenn hier vielleicht die ein oder andere Zahl nicht ganz gestimmt hat, dann schaut...
Wir machen ein Fact-Checking nochmal und packen das dann wahrheitsgemäß da in unsere Folgenbeschreibung mit rein, würde ich sagen. Genau,
dann guckt ihr bitte selbst nochmal nach. Es ist, glaube ich, bunter Mix aus, wir sind zwar ein bisschen vorbereitet, aber es ist vielleicht auch einfach eine Diskussion am Küchentisch.
Richtig, genau.
genau, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass man drüber spricht und die Dinge nicht einfach so hinnimmt, wie sie sind.
Ja.
Sondern Dinge hinterfragt, ob man sie gut findet oder nicht, und überlegt, was hat das für Auswirkungen jetzt, auch außerhalb von der Gesundheitsreform, sondern in jeder Hinsicht. Das sollten wir alle mitnehmen, auch wenn die Prozentzahlen vielleicht nicht hundertprozentig stimmen.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Genau. Und das Thema ist auch viel zu groß, um das hier in so einer Stunde abzuarbeiten. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt so viele verschiedene Themen angeschnitten und angerissen. Man könnte zu jedem davon eine ganze Podcast-Reihe machen und man wäre trotzdem noch nicht fertig.
Das ist richtig, ja.
Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht uns heute mal dieses sehr ernste Thema, nachdem wir die letzten Male ja sehr locker
spritzig unterwegs waren.
Ja, sehr locker, flockig unterwegs waren, aber das musste irgendwie mal raus.
Ja.
Das musste mal raus und dann machen wir das nächste Mal wieder was Lustiges.
Ja.
Das klingt gut. Mhm. Vielen Dank, liebe Hanna.
Vielen Dank, Adi.
Und dann hören wir uns in einem Monat wieder.
Richtig, genau. Bis dahin, genießt die Zeit.